Manche Christen sind von Natur aus zurückhaltend, andere gehen mutig voran, und manchmal richtet gerade diese Entschlossenheit viel Schaden an. Die Geschichte von Nehemia erzählt von einem Mann, der mitten in einer politisch unsicheren Zeit Verantwortung übernahm und sich mit ungewöhnlicher Entschiedenheit für Gottes Sache einsetzte. Seine Art zu handeln stellt die Frage, ob Gott nur sanfte, stille Menschen gebrauchen kann oder ob er gerade auch starke Persönlichkeiten formen und für sein Reich einsetzen möchte. Nehemias heilige Angriffslust für Gottes Haus und Reich. Die Geschichte Nehemias setzt uns nicht zuerst einen Strategen oder Organisator vor Augen, sondern einen Mann, dessen Herz vom Zustand der Stadt Gottes getroffen wird. In der Burg Susa, fern von Jerusalem, erreicht ihn der Bericht über die niedergerissene Mauer und die verbrannten Tore. Der Text zeichnet keine schnelle Reaktion, kein impulsives Handeln, sondern ein inneres Erschüttertsein, und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. In einem fremden Reich, als Mundschenk in einer gesicherten Position, hätte er sich einrichten können. Doch Nehemia trägt in sich eine andere Mitte, die Ehre Gottes, gebunden an die Stadt, in der sein Name wohnt. Seine Traurigkeit ist Ausdruck eines geistlichen Schmerzes darüber, dass der Ort der Gegenwart Gottes verwüstet daliegt und das Volk in Schmach lebt. Als Nehemia diesen Bericht hörte, weinte, trauerte, fastete und betete er. Er berief keine Gebetsversammlung ein, und er bat auch nicht die, die ihm den Bericht erstattet hatten, für die Situation zu beten. Er betete allein, mit einer wirklichen Last. Aus dieser verborgenen, tränenreichen Begegnung mit Gott wächst eine ungewöhnliche Entschlossenheit. Nehemia drängt sich weder dem König auf, noch baut er heimlich eine Partei, er bleibt an seinem Platz, bis Gott selbst die Tür öffnet. Als der König seine Traurigkeit bemerkt und nachfragt, ringt sich Nehemia in Furcht und zugleich Klarheit zu einer Bitte durch. Er scheut nicht davor zurück, die Not der Stadt zu benennen, warum sollte mein Gesicht nicht traurig, wo doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, verödet daliegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. Es ist bemerkenswert, wie Ziel und Richtung seiner Angriffslust sofort sichtbar werden, als er weiter ausführt, so wollest du mich nach Juda senden zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie aufbaue. Seine Energie sucht keinen persönlichen Raum, sondern drängt auf den Wiederaufbau dessen, was Gottes Haus und Reich repräsentiert. Im Hintergrund dieser Szene steht Gottes eigenes Handeln. Lange bevor Nehemia aufbricht, hat der Herr bereits Könige bewegt und sein Volk aus der Gefangenschaft herausgerufen, und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. Serubbabel führt den Wiederaufbau des Tempels, Esra unterweist das Volk im Gesetz, und Nehemia wird als dritter, ergänzender Diener berufen. In ihm gewinnt Gott den Mann, der die Mauern wieder aufrichten, die Tore ordnen und das Leben des Volkes als Nation vor Gott strukturieren soll. Die Angriffslust Nehemias steht daher nicht isoliert neben Tempel und Gesetz, sondern dient dem Ganzen, dem Aufrichten eines Volkes, das Gottes Haus schützt und sein Königreich inmitten der Nationen sichtbar macht. Wenn Nehemia um Schreiben an die Statthalter und um Holz aus dem königlichen Forst bittet, wird deutlich, wie weit er seine Stellung und seine Beziehungen für die Sache Gottes einsetzt. Er weiß um die gute Hand Gottes über sich, erwartet aber nicht, dass alles ohne sein Mitwirken geschieht. So entsteht ein Zusammenspiel, Gott öffnet Türen, bewegt Herzen und lenkt Geschichte, Nehemia nimmt diese Bewegungen im Glauben auf und handelt mutig, konkret und zielgerichtet. Seine heilige Angriffslust verbindet innere Last mit äußerem Einsatz. Sie zeigt, wie Gott Menschen in ihren realen Berufungen, Verbindungen und Möglichkeiten so führt, dass sie zum Aufbau seines Hauses und seines Königreiches werden. In dieser Spannung zwischen Tränen und Tat, zwischen stiller Fürbitte und entschlossener Initiative wird Nehemias Leben zu einem Spiegel von Gottes eigenem Herzen. Der Gott des Himmels will auf der Erde eine Wohnung und eine Stadt gewinnen und sucht Menschen, die sich diesem Willen nicht entziehen, sondern von ihm greifen lassen. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und ich sagte zum König, der König lebe ewig. Warum sollte mein Gesicht nicht traurig, wo doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, verödet daliegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Nehemias Weg ermutigt dazu, die eigene Angriffslust nicht zu unterdrücken oder zu idealisieren, sondern vor Gott prüfen zu lassen. Wo immer ein Mensch innerlich vom Zustand der Gemeinde, der Zerbrochenheit anderer oder der Verlorenheit seiner Umgebung getroffen wird und diese Last nicht im Zorn, sondern im Gebet trägt, beginnt etwas von dieser heiligen Entschlossenheit sichtbar zu werden. Dann wird aus stillem Schmerz eine klare Bitte, aus einem sicheren Platz eine geschenkte Sendung, aus natürlicher Energie eine Bereitschaft, Stellung, Einfluss und Gaben in den Dienst von Gottes Bau zu stellen. So wird die persönliche Geschichte hineingenommen in Gottes größeres Werk, sein Haus und sein Königreich in dieser Welt aufzurichten. Aggressivität unter dem Kreuz, von der Natur in die Auferstehung. Die Schrift verschweigt nicht, dass viele der von Gott gebrauchten Männer und Frauen von Natur aus stark, begabt, manchmal auch hart und angriffslustig sind. Gerade diese Seite macht ihre Berufung so eindrucksvoll und ihre Schulung so tief. Im Alten Testament gebraucht Gott diese natürlichen Energien oft unmittelbar, um ein Bild zu zeichnen. Doch das Neue Testament legt offen, dass keine natürliche Fähigkeit in ihrer ursprünglichen Form Gottes endgültigem Werk dienen kann. Jesus selbst stellt das Grundgesetz des Reiches Gottes vor: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Was nicht stirbt, bleibt allein, so kraftvoll, zielstrebig und entschlossen es auch sein mag. Erst wo das Korn sich begraben lässt, wird es fruchtbar. Während in der Typologie natürliche Dinge von Gott nur vorübergehend gebraucht wurden, sollen im Neuen Testament, in der Erfüllung der Vorbilder, alle natürlichen Tugenden und Fähigkeiten zum Kreuz gebracht werden. Sie müssen ans Kreuz gebracht und dort ausgelöscht werden. Mose ist ein eindrückliches Beispiel dafür. Er war unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter und mächtig in seinen Worten und Werken. Mit 40 Jahren greift er ein, als ein Hebräer geschlagen wird, und tötet den Ägypter. In dieser Tat bündelt sich seine natürliche Angriffslust, der Wille, Unrecht zu korrigieren und sein Volk zu retten, aber aus eigener Kraft, im eigenen Zeitplan, mit eigenen Mitteln. Das Ergebnis ist Flucht und Verborgenheit in der Wüste. Erst als Gott ihm in der Feuerflamme des Dornbusches begegnet, wird aus dem starken, impulsiven Mann ein Gesandter, der weiß, dass er selbst nicht die Quelle der Rettung ist. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch. Und er sah, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Das brennende, aber nicht verzehrte Gestrüpp ist ein eindrückliches Bild. Gott brennt in einem schwachen Gefäß, und gerade das macht den Dienst fruchtbar. Auch Petrus, Geschichte macht dieses Sterben des natürlichen Eifers sichtbar. Er ist derjenige, der das Schwert zieht, der treu verspricht, mit Jesus in den Tod zu gehen. Jesus antwortet ihm nüchtern, dass du heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Petrus, Beteuerung, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen, zerbricht in derselben Nacht. Die Nacht der Verleugnung ist für ihn wie ein Begräbnis seiner eigenen Treue, seiner natürlichen Angriffslust für den Herrn. Erst nach Kreuz und Auferstehung, als der auferstandene Christus ihm am See begegnet und ihn fragt, ob er ihn liebt, wird aus dieser gebrochenen Natur ein Werkzeug, das in der Kraft des Geistes reden und leiden kann, ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum jede natürliche Angriffslust ans Kreuz muss, bevor sie Gott wirklich dienen kann. Aggressivität, Durchsetzungskraft, Beharrlichkeit, all das ist an sich nicht sündig, es ist Teil der geschaffenen Persönlichkeit. Doch solange diese Kräfte vom natürlichen Leben getragen werden, kreisen sie letztlich um das eigene Ich, um Anerkennung, Einfluss, Erfolg oder den Wunsch, die Dinge nach dem eigenen Maßstab zu ordnen. Das Kreuz Christi durchschneidet diese verborgene Mitte. Es nimmt dem Menschen nicht das Temperament, aber es verschiebt die Quelle dessen, was ihn antreibt. In der Auferstehung entsteht aus der gleichen Entschlossenheit ein anderer Klang, sie drängt nicht mehr auf den eigenen Namen, sondern auf den Namen Gottes, sie sucht nicht mehr den eigenen Sieg, sondern die Frucht, die Gott verherrlicht. So wird Angriffslust nicht ausradiert, sondern in ein Auferstehungsleben hinein verwandelt, das der Auferbauung des Leibes Christi dient und die Interessen des Königreiches Gottes voranbringt, ohne jemanden zu zerbrechen oder zu überfahren. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch. Und er sah, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Die Geschichten von Mose, Petrus und dem Weizenkorn Christi laden dazu ein, die eigenen Stärken und die eigene Angriffslust nicht zu fürchten, aber ihnen auch nicht zu trauen. Wo Gott uns in Situationen führt, in denen unser natürlicher Eifer an Grenzen kommt und unsere besten Vorsätze zerbrechen, ist das nicht das Ende unserer Geschichte mit ihm, sondern oft der Beginn eines tieferen Weges. Wer lernt, seine Entschlossenheit in die Hände des Gekreuzigten und Auferstandenen zu legen, wird nicht kraftlos, sondern durchlässig, dieselbe Energie, dieselbe Klarheit, derselbe Mut, aber mit einer anderen Mitte. So kann Gott aus starken, manchmal auch kantigen Menschen fruchtbare Werkzeuge machen, durch die er sein Haus aufbaut und sein Königreich ausbreitet. Leben in der Auferstehung, Nehemia als Vertreter Gottes. Bei Nehemia wird sichtbar, wie Angriffslust aussieht, wenn sie nicht mehr aus dem natürlichen Menschen, sondern aus einem Leben in der Auferstehung gespeist wird. Seine Energie ist unübersehbar, doch sie trägt einen bestimmten Klang, Liebe zu Gott, Gebet und Vertrauen durchziehen seine Geschichte. Nehemia liebt nicht nur abstrakt das Werk, sondern die konkreten Zeichen von Gottes Gegenwart, das Heilige Land als Bild für Christus, den Tempel als Bild der Gemeinde und die Stadt Jerusalem als Bild des Königreiches Gottes. Deshalb kann ihn die Nachricht von der verwüsteten Stadt so tief treffen, dass er tagelang weint und fastet, und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Seine Entschlossenheit entspringt dem Schmerz der Liebe, er kann sich nicht damit abfinden, dass der Ort, an dem der Name Gottes wohnt, in Schmach liegt. Nehemia war jemand, der nicht in seinem natürlichen Menschen, sondern in der Auferstehung lebte. Er war zwar energisch, doch seine Entschiedenheit war von weiteren Eigenschaften begleitet. Diese Liebe bleibt nicht beim Gefühl stehen, sondern verdichtet sich im Gebet. Auffallend ist, wie eng bei Nehemia Gebet und Handeln ineinander greifen. Er betet nicht nur, bevor er aufbricht, sondern mitten in den Situationen, in denen Entscheidungen fallen. Als der König ihn nach seinem Anliegen fragt, heißt es schlicht, und der König sagte zu mir, um was also bittest du? Da betete ich zu dem Gott des Himmels. Zwischen der Frage des Königs und Nehemias Antwort steht ein stilles, kaum bemerkbares Gebet, und doch ist es entscheidend. Angriffslust in der Auferstehung ist keine autonome Tatkraft, sondern eine Kraft, die stets den Blick nach oben sucht, bevor sie nach vorn schreitet. Auch im Widerstand bleibt diese Haltung erhalten. Als Spott und Drohungen von außen zunehmen, reagiert Nehemia weder mit Rückzug noch mit bloßer Gegenattacke. Er bringt die Anfeindungen vor Gott, höre, unser Gott, wie wir zum Gespött geworden sind, und lass ihre Schmähung auf ihren Kopf zurückkommen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Und wenig später wird die Verbindung von Gebet und praktischem Schutz sichtbar, da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht vor ihnen. In dieser einfachen Formulierung liegt eine tiefe Wahrheit, das Vertrauen auf Gott hebt die Verantwortung zum Handeln nicht auf, sondern befreit sie von Angst und Selbstüberhebung. Nehemias Angriffslust besteht darin, dass er sich weder lähmen lässt noch sich selbst zum letzten Schutz erhebt. In einem solchen Leben wird der Mensch mehr und mehr zum Vertreter Gottes. Nehemia argumentiert nicht mit seiner Erfahrung, seinem Amt oder seiner Persönlichkeit, sondern ordnet sich unter die Sache des Himmels. Der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Das ist die Sprache eines Menschen, der seine eigene Person nicht ausblendet, sich aber auch nicht in den Mittelpunkt schiebt. Er weiß sich als Knecht, und gerade darin liegt seine Autorität. Seine Angriffslust ist durchdrungen von dem Bewusstsein, dass Gott selbst das eigentliche Subjekt des Geschehens ist. Wo er baut, geschieht es unter der guten Hand Gottes, wo er sich verteidigt, vertraut er auf Gottes Urteil, wo er ordnet, zielt er nicht auf Kontrolle, sondern auf Schutz für das Volk und Raum für Gottes Wohnung. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und der König sagte zu mir, um was also bittest du? Da betete ich zu dem Gott des Himmels. Nehemias Leben zeigt, wie ein Mensch mit klarer, entschlossener Energie von Gott so erneuert werden kann, dass seine Angriffslust zum Schutz und Aufbau des Volkes Gottes dient. wo Liebe zu Christus und zu seinem Haus die innere Triebkraft wird, wo Gebet zur spontanen Antwort auf Not und Widerstand reift und wo Vertrauen auf Gottes Hand das eigene Handeln begleitet, dort beginnt ein Leben in der Auferstehung Gestalt anzunehmen. Solche Menschen sind kein Gegensatz zu einer verletzlichen, betenden Gemeinde, sondern ihre von Gott geschenkten Stützen, kraftvoll, aber innerlich gebunden an den Willen Gottes, entschlossen, aber durchzogen von Demut. In ihrer Spur wächst Mut, sich neu für Gottes Bau zu öffnen, weil sichtbar wird, dass der Gott des Himmels heute noch Menschen erneuert, um durch sie sein Haus und sein Königreich aufzubauen. Herr Jesus Christus, danke, dass du Menschen wie Nehemia, Mose und Petrus nicht wegen ihrer natürlichen Stärke verwarfst, sondern sie durch das Kreuz hindurch in die Auferstehung geführt hast. Du kennst auch meine Art, meine Fähigkeiten und meine verborgenen Belastungen über den Zustand deiner Gemeinde und deines Reiches. Ich bringe dir alles, was in mir stark und alles, was in mir schwach ist, und lege es in deine Hände, damit es nicht im Eigenleben bleibt, sondern im Licht deiner Auferstehung erneuert wird. Lass deine Liebe zu deinem Haus und deinem Königreich mein Herz ausfüllen und forme aus meiner Entschlossenheit eine Kraft, die deine Ehre sucht und deinen Bau schützt. Stärke in mir das verborgene Gebet, das Vertrauen auf dich und die Einheit mit deinem Willen, damit mein Leben, in aller Schwachheit, ein kleiner Ausdruck deiner Auferstehung und ein Werkzeug zu deiner Verherrlichung sein kann. Amen.